Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 27. Mai. Heute geht es bei uns um Folgendes. Zuerst machen wir weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungen vom 9. Juni. Das Stromgesetz soll eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien garantieren. Doch Naturverbände haben dagegen das Referendum ergriffen. Wir schauen uns die Pros und Kontras genauer an. Und urban und kosmopolitisch, die Stadt Biel kommt momentan in den Medien gut weg. Der Blick von innen erlaubt aber einen anderen Blick. Ein Kommentar von unserer Politikredaktorin Ursi Grimm. Schließlich ein Blick nach Guatemala. Seit Januar regiert der Sozialdemokrat Bernardo Arevalo das mittelamerikanische Land. Sein Ziel, die korrupten Eliten schwächen. Nach 5 Monaten im Amt kommen aber erste Zweifel auf. Am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen nun aber zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Heute von und mit Noah Piu. Zuerst in den südwestpazifischen Inselstaat Papua-Neuguinea, wo nach einer Naturkatastrophe tausende Menschen vermisst werden.
Nach einem Erdrutsch sind in Papua-Neuguinea über 2000 Menschen unter den Erdmassen begraben. Das berichtet die BBC. Genaue Todeszahlen gibt es bisher keine, nur wenige Leichen konnten bisher geborgen werden. Die Suche nach Überlebenden dauert an. Der Premierminister von Papua-Neuguinea hat die Armee zur Unterstützung aufgeboten. Der Erdrutsch ereignete sich am Freitagmorgen, als in der Region Enga im Zentrum des südwestpazifischen Inselstaats eine Bergflanke zusammenbrach. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Dorf, in dem vor dem Ereignis mehrere tausend Menschen gelebt hatten.
Damit kommen wir zu den neuesten Meldungen aus dem Krieg in Gaza.
In der Stadt Rafah im Süden Gazas wurden nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums mindestens 35 Menschen durch einen israelischen Luftangriff getötet, wie internationale Medien berichten. Der Luftangriff sei über einem Zeltlager von vertriebenen Personen ausgeübt worden, schreiben unter anderem The Times of Israel und Al Jazeera unter Berufung auf die Hilfsorganisation Palästinensischer Roter Halbmond. Die israelische Armee hat den Angriff gemäß Medienberichten inzwischen bestätigt. Der Angriff sei in Übereinstimmung mit internationalem Recht und mit präziser Munition durchgeführt worden, so die israelischen Streitkräfte. Beim Angriff sind demnach 2 hochrangige Hamas-Mitglieder getötet worden. Der Angriff erfolgte nach dem ersten Raketenbeschuss von Tel Aviv durch die Hamas seit Monaten.
Im ostdeutschen Bundesland Thüringen fanden gestern Kommunalwahlen statt. Diese galten als erster Stimmungstest für die Landtagswahlen im September.
Ja, und gespannt wurden bundesweit insbesondere die Resultate der AfD erwartet. Die AfD wird vom Verfassungsschutz in Thüringen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen in Thüringen hat die AfD im ersten Anlauf aber kein Spitzenamt gewonnen, wie der Deutschlandfunk berichtet. Bei den Wahlen der Kreistage und Stadträte liegen CDU und AfD nach Auszählungen von mehr als der Hälfte der Stimmbezirke gleich auf. Bei den Exekutivämtern fällt die Entscheidung in den meisten Städten und Landkreisen in Stichwahlen.
Damit in die Schweiz, wo verschollen geglaubtes Kulturgut wieder aufgetaucht ist.
2 aus dem Kunsthaus Zürich verschwundene Bilder sind nach über einem Jahr wieder aufgetaucht. Wie SRF berichtet, handelt es sich um die beiden kleinformatigen Bilder Soldaten im Lager und Narzissen und andere Blumen in Glasvase auf einer Marmorplatte aus dem 17. Jahrhundert. Wo und wie die Bilder wieder aufgetaucht sind, sagte das Kunsthaus Zürich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Die Gemälde waren Anfang letzten Jahres verschwunden. In diesem Zeitraum fanden Arbeiten nach einem Brand am Kunsthaus statt. Der heutige Tag markiert den Swiss Overshoot Day. Das schreibt die Umweltorganisation WWF in einer Medienmitteilung. Konkret bedeutet das, wenn alle Menschen so konsumieren und leben würden wie in der Schweiz, wären heute alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die unser Planet innerhalb eines Jahres erneuern kann. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Swiss Overshoot Day heuer zwar 2 Wochen später, laut WWF aber immer noch zu früh im Jahr. Und damit in die Stadt Bern. Das Grüne Bündnis verzichtet auf eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium. Das gab die Partei heute früh bekannt. Der leitende Ausschuss des Grünen Bündnis sei zum Schluss gekommen, dass eine dritte Kandidatur fürs Stadtpräsidium auf der RGM-Liste keinen überzeugenden Vorteil bringe, schreibt die Partei. Der Erhalt der 4 RGM-Sitze im Gemeinderat habe absolute Priorität, so die Partei weiter. Die GB-Kandidatin Ursina Andereck will sich deshalb voll und ganz auf ihre Gemeinderatskandidatur konzentrieren. Nur zu kandidieren, um auch noch dabei zu sein, entspreche nicht ihrer Vorstellung einer glaubwürdigen Politik, so Andereck. Das Grüne Bündnis will sowohl die SP-Kandidatin Marieke Kreuth als auch den bisherigen Stadtpräsidenten von der GFL, Alec von Graffenried, zur Wahl empfehlen. Für das Stadtpräsidium kandidieren bisher neben Kreuth und von Graffenried auch Melanie Mettler von der GLP und Janosch Weiermann von der SVP. Und damit schließlich zum Wetter. Die Nacht auf morgen bleibt mehrheitlich trocken, entsprechend freundlich startet der morgige Dienstag. Tagsüber Sonne und Wolken bei bis zu 19 Grad. Trocken bleibt auch der Mittwoch, mehrheitlich sonnig bei 20 Grad.
Rabe Info.
Die Vorlage zum Stromgesetz kommt am 9. Juni zur Abstimmung oder, wie es offiziell heißt, Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das Bundesgesetz soll den Ausbau der Stromproduktion in der Schweiz fördern. Insbesondere sollen erneuerbare Energien ausgebaut werden. Zur Abstimmung kommt es aber, weil einige Naturverbände das Referendum ergriffen haben und den Natur- und Landschaftsschutz bedroht sehen. Dennis Schwabenland hat sich die Pros und Contras angeschaut und hat sich mit John Pult ausgetauscht. Pult ist SP-Nationalrat und Mitglied der Umwelt- und Energiekommission im Parlament, die das Gesetz erarbeitet hat.
Die Ausgangslage ist so. Die Schweiz ist heute in kalten Monaten auf Stromimporte angewiesen. Diese sind nicht immer im gleichen Umfang möglich. Jetzt hat die Kommission für Energie und Umwelt sich das Ziel gesetzt, die Produktion von Strom in der Schweiz zu steigern. Und da besonders die Produktion im Winter zu erhöhen. Man möchte dadurch das Risiko einer kritischen Versorgungslage verhindern. Letztmals war das vor 2 Jahren der Fall. In dem Jahr, als Russland den Krieg in der Ukraine begann und man auf Importe von Gas aus Russland verzichtete. Jetzt soll diese Versorgungslage mit erneuerbaren Energien gewährleistet werden. Ich habe mit Jon Pult gesprochen. Er ist SP-Nationalrat und Mitglied der Umwelt- und Energiekommission im Parlament. Er hat mir am Telefon von den Zielen des Gesetzes berichtet. Die Versorgungslage sei dabei nicht das einzige Ziel, sondern
wir wollen bis 2050 als Land klimaneutral sein. Und dafür müssen wir ganz vieles dekarbonisieren, vom Verkehr über das Heizen, die Industrie etc. Und dafür werden wir sehr viel mehr Strom brauchen und wir wollen sauberen, einheimischen, erneuerbaren Strom. Und dieses Gesetz setzt die Grundlagen, damit eben wir in nützlicher Frist, das heißt bis 2035 und dann bis 2050, genügend erneuerbaren Strom aus Sonne, Wind, Wasserkraft produzieren können.
Ziel sei also, genügend eigene Schweizer Energie bis 2035, respektive 2050 zu schaffen, aus erneuerbarer Energie. Zu dem Ausbau der Produktion aus Strom aus erneuerbaren Energien hat die Stimmbevölkerung bereits 2017 mit der Revision des Energiegesetzes zugestimmt. Gegen das Stromgesetz haben aber Naturverbände das Referendum ergriffen. Was auf das erste Hören kurios klingt, hat einen Grund. Das Referendumskomitee sieht prinzipiell einen Vorrang der Stromproduktion allen anderen Interessen gegenüber. Und damit meinen sie, dass Infrastrukturen für die Stromproduktion in geschützten Landschaft gebaut werden könnten. Unter anderem hat die Fondation Franz Weber gegen das Gesetz das Referendum ergriffen. Die Fondation hat Radio Rabe auf Anfrage nicht geantwortet. Vera Weber, Präsidentin der Fondation, war aber in der SRF-Abstimmungsarena zu Gast. Weber sehe keinen Grund,
unsere Natur zu zerstören, unsere Wälder abzuholzen, unsere Auengebiete zu trocknen, wenn man diesen Solarstrom auf bestehende Infrastrukturen ausbaut.
Auch in den Abstimmungsunterlagen finden sich in den Argumenten des Referendumskomitees die von Weber genannten Szenarien, dass Wälder abgeholzt, geschützte Biotope zerstört würden. Dazu Jon Pult.
Diese Horrorszenarien stimmen nicht. Ich meine, würden sie stimmen, würde doch pro natura nie im Leben für dieses Gesetz sein. Würden diese Horrorszenarien stimmen, würde doch die Schweizerische Stiftung für Landschaftsschutz nie im Leben für dieses Gesetz sein, würde WWF nie im Leben dafür sein, würden die Grünen doch nie dafür sein und übrigens auch meine Partei, die SP, würde nicht dafür sein. Das heißt, das sind jetzt einfach Behauptungen, die aufgestellt werden, um hoffentlich aus Sicht der Gegner noch ein paar Nein-Stimmen zu mobilisieren, aber sie stimmen nicht.
Über 80% des Ausbaus der erneuerbaren Energien soll auf bereits bestehende Infrastrukturen gebaut werden, sagt Pult weiter. Also unter anderem auf Gebäuden, das heißt auf Dächern und Fassaden, aber zum Beispiel auch auf Autobahnböschungen.
Der ganz, ganz große Teil des Zubaus der erneuerbaren Energien wird die Landschaft und die Natur null betreffen, ein kleiner Teil schon, aber da gibt es einen guten Interessensausgleich.
Und dieser Interessensausgleich sieht vor, dass in besonders schützenswerten Gebieten, das heißt in Biotopen von nationaler Bedeutung, auch künftig keine neuen Stromproduktionsanlagen gebaut werden können, auch nicht in Wasser- oder Zugvogelreservaten. Es werde die Umsetzung von Projekten vereinfacht. Diese gelte für Wasserkraft-, Wind- und Solarprojekte. Diese müssen von nationalem Interesse und die Gebiete müssen dafür geeignet sein. Die Gebiete legen die Kantone fest. Abstimmungen in Gemeinden über konkrete Projekte bleiben weiterhin möglich. Beschwerden gegen Vorhaben hätten, im Vergleich zu vorher, aber geringere Aussichten auf Erfolg, so in den Abstimmungsunterlagen weiter. Dazu Weber in der Arena.
Also es steht in diesem Gesetz, dass die Energiegewinnung Vorrang erhält über den Naturschutz und über andere Interessen. Also das heißt einfach, dass jedes Mal, wenn eine Energieanlage geplant ist, in unseren wunderschönen Alpengebiete oder eben in Wälder, dass diese Energieanlagen den Vorrang, wenn sie von nationaler Bedeutung sind, den Vorrang erhalten.
Jon Pult geht es vor allem um die Vereinfachung von Bewilligungen. Und da müsse man mal auch Realpolitik machen dürfen.
Wir brauchen Realpolitik, um die Klimaziele zu erreichen. Also so wichtig es ist, für das Klima zu demonstrieren, zu protestieren, Aktionen zu machen, wir haben einfach nur 25 Jahre Zeit, um unser ganzes Leben hier in der Schweiz, das ganze Land, die ganze Wirtschaft, die ganze Gesellschaft komplett zu dekarbonisieren, auf Netto Null zu bringen. Und dafür braucht es ganz viel Realpolitik, die konkret dafür sorgt, dass das möglich wird. Und das Klimaschutzgesetz war ein erster Schritt in diese Richtung und jetzt das Stromgesetz ist ein zweiter wichtiger Schritt, um die Ziele dieses Klimaschutzgesetzes zu erreichen. Wir brauchen Realpolitik, um bei der Klimapolitik vorwärts zu kommen.
So Jon Pult und Vera Weber zu dem Stromgesetz. Dieses kommt am 9. Juni zur Abstimmung.
Rabe Info.
Die Rabe-Info-Politikredaktorin Ursi Grimm ist Bielerin. Die Stadt ist seit der Musik am ESC wieder einmal in aller Munde. Besonders aufgefallen ist Ursi Grimm, dass man Biel öfters mit dem Begriff kosmopolitisch anhängt. Sie hat diese hohle Phrase jetzt mit Inhalt gefüllt. Ein Kommentar.
Biel ist wie das mittlere Kind. Groß genug, um ganz viele eigene Probleme zu haben, aber nicht groß genug, um sie aus eigener Kraft zu lösen. Das mittlere Kind gehört nie so richtig dazu. Für die Deutschschweiz gehört Biel schon zur Romandie und da gehört Biel in die Deutschschweiz. Meist wird die Stadt Biel nicht beachtet. Nemos Sieg am ESC verschafft der Stadt wieder einmal Öffentlichkeit. Wann immer sich JournalistInnen nach Biel verirren, schwankt die Wahrnehmung zwischen Abscheu und Begeisterung. Schandfleck oder Place to be. Hochburg des Sozialhilfebezugs und der radikalen Hasspredigt oder pulsierende kosmopolitische urbane Stadt. Doch was heißt überhaupt urban und kosmopolitisch? Beide Begriffe möchten das Weltoffene oder Weltgewandte betonen. Und wir wissen, das ist das Gegenteil vom Bünzlitum. Das Kosmopolitische kann man darin sehen, dass in Biel Menschen aus über 140 Nationen wohnen. Dadurch hat ein Drittel der Stadtbevölkerung ausländische Wurzeln. Doch macht das die Stadt gleich kosmopolitisch? Seien wir realistisch, die Schweiz hat ein sehr strenges Asylgesetz. Dass in der Stadt Biel viele Menschen mit ausländischen Wurzeln leben, liegt vor allem an der Arbeitsmigration. Als die Stadt ab den 50ern boomte, brauchte sie Arbeitskräfte. Sie brauchte und benutzte sie. Eine wirklich kosmopolitische Stadt hätte diese Arbeitskräfte aber wie Menschen behandelt. Doch die Schweiz stimmte ihre Gesetze so ab, dass sie ihre Arbeitskraft möglichst effizient nutzen konnte, ohne diese Menschen wirklich willkommen zu heißen. Auch heute glaubt die womöglich zukünftige Stadtpräsidentin, dass sie sich politisch Mitte rechts befinde, weil sie denkt, Migration solle der Wirtschaft dienen. Das ist jedoch eine sehr rechte Haltung. Es ist nicht kosmopolitisch, es ist bünzlig. Der amtierende Stadtpräsident blufft mit Nemos Sieg am ESC, wenn er internationale Gäste einlädt. Dies tut er völlig aus dem Zusammenhang gerissen mit dem Taktgefühl eines Bünzlis. Nun könnte man argumentieren, es sei nicht die herrschende Politik, die eine Stadt ausmacht. Doch auch die Bieler Wirtschaft ist nur dann weltgewandt, wenn es ihr Vorteile bringt. Man findet auch im Jahr 2024 noch rassistische Stellenanzeigen von Bieler Unternehmen, die Schweizerdeutsch als Muttersprache verlangen. Nicht zu wissen, dass es Menschen gibt, die Schweizerdeutsch sprechen und dennoch eine andere Muttersprache haben, ist ignorant und gedankenlos, nicht kosmopolitisch. Auf der anderen Seite setzt die Bieler Industrie in der Produktion auf Temporäre, die kein Schweizerdeutsch beherrschen müssen. Ihr Vertrag bleibt temporär, nach 3 Monaten geht es zurück in die Sozialhilfe oder raus aus der Schweiz. Das ist nicht kosmopolitisch, das ist menschenfeindlich. Will die Stadt Biel also wirklich kosmopolitisch sein, gibt es einige Dinge zu beachten. Erstens, Urbanismus misst sich nicht an betonierten Flächen. Im öffentlichen Raum muss eine kosmopolitische Stadt auf Funktionalität setzen. Prestigebauten sind zu vermeiden, denn diese verschlingen Millionen und leisten wenig. Stattdessen muss die Stadtregierung das nötige Vertrauen in ihre BewohnerInnen haben. Ein gewisser Wildwuchs muss sie zulassen. Dies setzt Ressourcen frei. Somit kann sich die Politik um funktionierende Infrastruktur und Dienstleistungen kümmern, die einer Vielzahl von Bedürfnissen entsprechen, weil sie grundlegend sind und alle einbeziehen. Zweitens, die Wohnpolitik muss Weltoffenheit verkörpern. Es muss immer genug billige Wohnungen geben, damit Menschen aus Lust und Laune in die Stadt kommen und sich niederlassen können. Auch wenn man weder Karriere hat, noch nennenswerte Beziehungen. Drittens, BewohnerInnen einer kosmopolitischen Stadt sind WeltbürgerInnen. Was mit der Urban Citizenship auch in Bern versucht wird, muss Schule machen. Wer seinen Lebensmittelpunkt an einem Ort hat, soll dort diskriminierungsfrei leben dürfen. Die Person genießt alle Rechte, unabhängig von Aufenthaltsstatus. Und wer sich als WeltbürgerIn versteht, versteht auch, dass die Ausschaffung Krimineller keine Probleme löst, sondern nur verlagert. KosmopolitInnen wissen, dass sie ohne Zugezogene nackt und hungrig auf ihren unasphaltierten Straßen dahin vegetieren würden. Wer stolz darauf ist, seit 5 Generationen am selben Ort zu wohnen, sich auf dem geerbten Wohlstand und dem funktionierenden Beziehungsnetz ausruht, hat nichts zu einer weltoffenen Stadt beigetragen. In einer kosmopolitischen Stadt hätte Nemo keine Codes brechen müssen. In einer kosmopolitischen Stadt gibt es viele Codes, doch keiner wäre so mächtig, dass er Menschen in ihren Grundbedürfnissen einschränkt.
Ein Kommentar der Rabe Info Politikredaktorin Ursi Grimm.
Rabe Info.
Seit Januar ist Bernardo Arevalo Präsident von Guatemala. Sein Ziel, den Pakt der Korrupten bekämpfen, ein Netzwerk aus Politik, Justiz und Armee, das große Teile des Staatshaushaltes kontrolliert. Dass Arevalo Mitte Januar sein Amt überhaupt antreten konnte, war nur wegen Protesten der indigenen Bevölkerung möglich. Doch die Euphorie weicht der Ernüchterung. Viele Menschen sind besorgt über fehlende Fortschritte im Land. Markus Plate vom Nachrichtenpool Lateinamerika hat sich angeschaut, wie es um den Rückhalt Arevalos in der indigenen Bevölkerung steht.
Ein heißer Nachmittag in der Kleinstadt Chisek, in der Tiefebene des Departements Alta Verapaz, rund 200 Kilometer nördlich von Guatemala-Stadt. Im Saal der indigenen Gemeindeverwaltung findet eine Verhandlung statt. Auf dem Podium sitzt, wach und zugewandt, Soyla Kahl, die gewählte indigene Bürgermeisterin, zusammen mit vier älteren Herren, die zusammen das Gericht bilden. Vor dem Podium stehen zwei lange Holzbänke, auf denen die streitenden Parteien Platz nehmen. Drumherum zwei Dutzend Vertreterinnen der insgesamt 89 indigenen Gemeinden, die die Gemeindeverwaltung des Örtchens Chisek bilden. Sie alle halten einen Holzstab in der Hand, geschmückt mit unterschiedlich gefärbten Fäden, die Autorität verleihen und die Gemeinden repräsentieren. Die Verhandlung wird in der Maya-Sprache Kekchi gehalten. Lediglich für die zentralen Rechtsbegriffe und einige Floskeln bedienen sich die Wortführer des Spanischen. Worum es heute geht, Soyla Kahl erklärt.
Wir verhandeln gerade einen Landkonflikt unter Geschwistern. Wir als indigene Gemeindeverwaltung sprechen hier recht im Dialog mit den Parteien. Ein Bruder hat ein Stück Land geerbt und will das Land verkaufen. Hier haben wir gemeinsam eine Lösung erarbeitet und nun begleiten wir die Parteien, bis alle ihre Landtitel haben. Auf diese Weise versuchen wir, alle Konflikte hier zu lösen.
Soyla Kahl hat sich durchs Leben gebissen. 50 Jahre ist sie alt, hat 5 Kinder großgezogen als alleinerziehende Mutter. Ein kleiner Lebensmittelladen sichert ihr Auskommen, denn für ihre Bürgermeisterinnen-Tätigkeit bekommt sie nichts. Sie tue das alles für ihre Kekchi-Gemeinden und die Aufgaben der indigenen Gemeindeverwaltung sind groß.
Wir wollen unseren indigenen Völkern Raum und Schutz bieten in ihrer Sprache und ihrer Kultur. Unsere Aufgabe ist es, die Selbstbestimmung der indigenen Völker zu gewährleisten, den Frieden und ein harmonisches Zusammenleben zu bewahren, die Natur, das Wasser, Flora und Fauna zu verteidigen, die Geschichte unserer Ahnen zu pflegen.
Guatemalas Indigene sind seit der spanischen Invasion im 16. Jahrhundert Menschen dritter Klasse im eigenen Land. Noch in den 1980er Jahren verübte die damalige Militärdiktatur Massaker an ihnen, brannte im Bürgerkrieg gegen die Guerilla ganze Dörfer nieder. Auch nach der Rückkehr zur Demokratie und den Friedensabkommen von 1996 blieb der guatemaltekische Staat von Weißen und Mestizen dominiert. Dieser Staat vertreibt bis heute indigene Familien und Dörfer von ihrem Land, vor allem zugunsten von Bergbau- und Ölunternehmen, Palmölmonokulturen und der Fleischwirtschaft. Umso erstaunlicher ist es, dass im letzten Jahr Zehntausende Indigene überall im Land über 100 Tage lang Straßen und Institutionen blockierten, um den frisch gewählten Präsidenten Bernardo Arevalo zu verteidigen, ein Mestize aus der Hauptstadt.
Wir haben diese 106 Tage gekämpft für das bisschen Demokratie, das uns bleibt. Denn wenn wir nicht aufstehen, wer soll dann noch für uns eintreten?
In den letzten Jahren wurde der Staatshaushalt geplündert, KritikerInnen und JournalistInnen verfolgt und verhaftet, viele gingen ins Exil. Manfredo Marroquin, Chef der guatemaltekischen Sektion von Transparency International, erklärt, wie es dazu kommen konnte. Transparency International widmet sich weltweit der Korruptionsbekämpfung.
Um Um zu erklären, was heute passiert, müssen wir 10 Jahre zurückschauen. Damals gab es mit der CICIG eine internationale Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit im Land, die sehr erfolgreich Korruptionsnetzwerke aufdeckte. 2019 haben es diese Eliten geschafft, die Kommission aus dem Land zu werfen. Der überraschende Wahlsieg von Arevalo hatte bei den Eliten Panik ausgelöst, die Macht zu verlieren und dass wieder gegen die Korruptionsnetzwerke vorgegangen werden könnte.
Se descubra todas estas redes de corrupción que han saqueado el Estado en los últimos 2 gobiernos.
In der langen Periode zwischen Arevalos Wahlsieg im August bis zum Amtsantritt Mitte Januar versuchte vor allem Oberstaatsanwältin Consuelo Porras, den Antikorruptionspräsidenten zu verhindern. Porras gilt als Speerspitze des Paktes der Korrupten. Semilla wurde der Fraktionsstatus aberkannt, Versuche der Justiz, die Wahlen zu annullieren, scheiterten aber an den aufrechten Richtern der Wahlbehörde und am anschwellenden Protest gerade der indigenen Bevölkerung. Der machte Eindruck in Guatemala Stadt, wo sich viele Menschen den Protesten anschlossen. Familientreffen mit Kindern und Enkelkindern in einem quirligen Café in Guatemala Stadt. Anaite Galiotti, Jahrgang 1949, hat eine persönliche Verbindung mit dem Namen Arevalo. Ihre Eltern waren in den 40er und 50er Jahren aktiv in der Regierung von Juan José Arevalo, Vater des neuen Präsidenten und seines Nachfolgers Jacobo Arbenz. Beide gelten bis heute als Symbol des demokratischen Frühlings, der eine lange Diktatur beendete, demokratische und soziale Reformen anstieß, bis 1954 das guatemaltekische Militär mit Unterstützung und in Auftrag der CIA putschte. Anaite ging mit ihrer Mutter ins Exil. Nach ihrer Rückkehr 7 Jahre später heiratete sie in eine indigene Familie ein, lernte ihre Sprache und blieb, wie sie sagt, revolutionäre Demokratin.
Nunca más una revolución sin nosotros.
Die indigenen Völker haben gesagt, nie wieder eine Revolution ohne uns. Und sie haben das Land zum Stillstand gebracht. Woher kommen diese Leute denn, haben die Leute gefragt. Nun, sie waren schon immer da, seit 3000 Jahren. Darauf habe ich seit 50 Jahren gewartet. Das ist mein größter Stolz, dieses Alter zu erreichen und zu wissen, dass das, wovon wir vorher geträumt haben, nun wahr wird. Jetzt müssen wir das nutzen und fordern, dass diese sogenannte neue Demokratie sich denjenigen verpflichtet, die uns ernähren, den wahren Besitzern dieses Landes.
Con el que nos da de comer, con el dueño de la tierra.
Steht Bernardo Arevalo für einen zweiten demokratischen Frühling in Guatemala? Die Hoffnungen waren riesig und Arevalo schürte sie in seiner bewegenden Antrittsrede. Er versprach ein Ende des Hungers, Investitionen in das völlig desolate öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem, vor allem ein inklusives Guatemala, das den indigenen Völkern ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft gebe. Fast 4 Monate sind Bernardo Arevalo und seine Antikorruptionsbewegung Semilla nun in Amt und Regierung. Schon jetzt ist klar, der Kampf gegen den Pakt der Korrupten gestaltet sich mehr als schwierig. Auf Sofortprogramme gegen den Hunger für Schulen und das marode öffentliche Gesundheitssystem wartet Guatemala bislang vergeblich. Soyla Kahl, die indigene Bürgermeisterin aus Chisek im Departement Alta Verapaz, wartet jedenfalls mit zunehmender Ungeduld.
Wir haben für den Präsidenten gekämpft, weil er versprochen hat, uns indigene Völker zu unterstützen und unsere Arbeit als indigene Gemeindevertretung in seinem Haushalt zu berücksichtigen. Andere Institutionen werden Monat für Monat bezahlt, aber sie erfüllen nicht einmal ihre Aufgaben. Wir warten darauf, mit dem Präsidenten zu sprechen, hier oder in der Hauptstadt. Leider ist uns das bis jetzt nicht gelungen und das ist eine Enttäuschung, ja.
No hemos podido llegar con el señor presidente. Es algo decepcionante, cierto.
Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones.
Rebecca Lane, die Rapperin, die in ihrem Song Reina del Chaos vor Jahren die guatemaltekische Demokratie als Schwindel bezeichnet hat, erinnert an die über 100 Tage des indigenen Protestes, die Bernardo Arevalo wohl die Präsidentschaft gesichert haben.
Y la pregunta para mí es, si este gobierno Die Frage für mich ist, ob diese Regierung diese Schuld bezahlen wird. Nicht wie gehabt, mit korrupten Dingen wie Geld oder Posten. Diese Schuld wird mit Rechten bezahlt, mit Anerkennung, mit einer ernsthaften Umstrukturierung dieses rassistischen Staates. Obwohl diese Regierung erst ein paar Monate im Amt ist, sehe ich nicht, dass es dazu kommt. Aber die Mobilisierungen haben in Guatemala etwas verändert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die sozialen und politischen Veränderungen nicht von den Mestizen in den Städten und Universitäten kommen werden, sondern von den indigenen Völkern, die seit so vielen Jahren Widerstand leisten.
Wenn Arévalo scheitert, dann wird in 4 Jahren ein weiterer korrupter Populist gewinnen, so ihre Sorge. Unterstützt und finanziert von Guatemalas Oligarchie, von den Drogenbanden, vom Pakt der Korrupten. Und dann wäre alle Hoffnung begraben. Aber so weit sei es längst noch nicht, kontert Anaite Gagliotti, die 75-jährige Kämpferin für die Demokratie.
Ich denke, die beste Art und Weise, diese Regierung zu unterstützen, ist, ihr das Recht auf Zweifel zuzugestehen und ihr Zeit zu geben. Es ist eine sozialdemokratische Regierung. Wir können keine Landreform oder Sozialismus erwarten. Aber sie sollte zumindest die Bereiche Bildung, Gesundheit und Straßen in Ordnung bringen. Ich denke, das ist mehr als genug. Den Rest bringen wir schon selbst in Ordnung, denn wir haben unsere Hände und unsere Köpfe.
Ein Beitrag von Markus Plate vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir sind am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 27. Mai. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, schaltet also ein, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Noah Piu, Ursi Grimm und Dennis Schwabenland. Und am Mikrofon verabschiedet sich Zara Heinzmann. Heide geht der Tag, macht's gut und hoffentlich bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.